So wie das Bewässern der Wurzel eines Baumes den Stamm, die Äste, Zweige und alles andere mit Energie versorgt und diese Ernährung des Magens die Sinne und Gliedmaßen des Körpers belebt, so werden die Heilsgötter, die Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind, einfach zufriedenungsvollen Leben für die höchste Persönlichkeit Gottes automatisch zufriedengestellt. Erläuterung. Manchmal fragen Leute, warum die Bewegung für Krishna-Bewusstsein lediglich die Verehrung Krishna unter Ausschluss der Halbgötter propagiert. Die Antwort wird in diesem Vers gegeben. Das Beispiel vom Bewässern einer Baumwurzel ist sehr zutreffend. In der Bhagavad Gita 15.1 wird gesagt, Urdvam Mulam Adashakam. Die kosmische Manifestation ist von oben nach unten hin entstanden. Und die Wurzel ist die höchste Persönlichkeit Gottes. An anderer Stelle in der Bhagavad Gita bekräftigt der Herr dies. Aham Sarvasya Prabhava. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Krishna ist die Wurzel aller Dinge. Wenn man deshalb der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna, dient, Krishna Deva, bedeutet dies automatisch, dass man allen Halbgöttern dient. Manchmal wird gesagt, das Karma und Jnana mit Bhakti vermischt werden müssen, um erfolgreich ausgeführt zu werden. Und manchmal wird behauptet, auch Bhakti benötigt Karma und Jnana zur erfolgreichen Ausführung. In Wirklichkeit ist es jedoch so, dass Karma und Jnana ohne Bhakti nie erfolgreich sein können. Bhakti jedoch nicht die Hilfe von Karma und Jnana erfordert. Tatsächlich erklärt Srila Rupa Goswami, ein Yavilashita Shunyam, Jnana Kamadhyana Kavetam. Reiner hingebungsvoller Dienst sollte nicht durch die Berührung mit Karma und Jnana verunreinigt werden. Die moderne Gesellschaft befasst sich mit vielerlei Arten von philanthropischer Arbeit, humanitären Werken und so weiter. Und die Menschen wissen nicht, dass diese Tätigkeiten niemals erfolgreich sein werden, solange nicht Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, in den Mittelpunkt gestellt wird. Jemand mag fragen, was machen falsch sei, gleichzeitig Krishna und die verschiedenen Teile seines Körpers, Halbgötter, zu verehren? Und die Antwort darauf wird auch in diesem Vers gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Indrias, die Sinne, automatisch befriedigt werden, wenn man dem Magen Nahrung zuführt. Wenn man versucht, seine Augen oder Ohren unabhängig zu speisen, wird man nur Schaden anrichten. Einfach dadurch, dass wir den Magen mit Speise versorgen, stellen wir alle Sinne zufrieden. Es wäre weder nötig noch vorteilhaft, den individuellen Sinnen getrennt zu dienen. Die Schlussfolgerung lautet, dass durch den Dienst zu Krishna, Krishna Seva, alles vollkommen wäre. Wenn wir im Chaitanya Charitamrita bestätigt werden, Krishna Bhakti Keule Salavasya. Wenn man sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, beschäftigt, wird automatisch alles erreicht. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yasa Taramudani Chetanena Sripyanti Saskanda Bhujo Pashaka Pranoparashchayatendriyanam Tadaiva Sarvahanam Asyutesha. So wie das Bewässern der Wurzel So wie das Gewässern der Wurzel eines Baumes den Stamm, die Äste, Zweige und alles andere mit Energie versorgen und wie die Ernährung des Magens die Sinne und Gliedmaßen des Körpers belebt, so werden die Halbgötter, die Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind, einfach durch hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes automatisch zufriedengestellt. Angenommen, wir würden heute durch den Goethepark spazieren. Und auf der Höhe des goethischen Gartenhauses würden wir Gott begegnen. Was würden wir dann sagen? Und um was würden wir ihn bitten? Eine Frage. Interessante Vorstellung, ne? Muss ich glaube ich erstmal an die Frage gewählt. Wir würden also heute mit dem nieselnden Regen plötzlich als Erscheinung gewahr werden und wir sehen herum, dass der Regen aufdampft. Wahrscheinlich. Denn was würde es dann den Höchsten nicht berühren? Wir würden also Gott treffen. Was würden wir, die erste Frage, wie würden wir reagieren?
Zu Boden fallen.
Du würdest zu Boden fallen. Ganz lang. Ja. Aber ich sehe es auch. Also es wäre, ich muss zu der Frage dazu sagen. Als ich diese Frage das erste Mal hörte, sagte ich, ich würde erstmal skeptisch sein.
Ich würde erstmal fragen, ob er Gott ist.
Ja. Aber es ist beantwortet, es ist Krishna.
Ja, was kann ich für dich tun?
Du würdest sagen, was kann ich für dich tun?
Hallo, was machst du
da? Ich glaube, das würdest du nicht sagen. Weil die Atmosphäre wäre so. Das wird tatsächlich nicht Krishna. Das wäre nicht irgendwie. Sagen wir mal Michael Jackson oder so, sondern das wäre tatsächlich.
Ich würde fragen, wieso gerade ich mir.
Aha. Was war an dir so
besonders?
Ja, genau. Ja. Warum gerade finde ich die Barmherzigkeit?
Ja.
Ich wollte mal
fragen, was Küchner
macht. Ja.
Also.
Aha. Und wenn die Atmosphäre so wäre, dass du als Erste sprechen müsstest, das gibt es ja nicht. Das verstehst du das? Du triffst Gott. Musst du mal drüber nachdenken, ne? Schweigen kann man, sag ich, das ist ja auch. Schweigen ist Gold. Sagt man nicht, aber.
Ja, ich würde ihn, wenn ich als Erster sprechen müsste und ihn was bitten sollte, dann würde ich ihn so bitten, dass er mich ewiglich im hingebungsvollen, liebenden Dienst beschäftigen, dass ich nicht mehr von Maya angefochten werde, dass ich mich einfach voll auf Bhakti konzentrieren kann.
Ja. Nein, ne? Als ich ein Kind war, habe ich mir das immer mal vorgestellt. Und da hatte ich mir dann gewünscht, einen Zauberstab zu kriegen, mit dem ich alle Menschen in gute Menschen verwandeln könnte. Das war mein Wunsch. Das wirst du, und was wirst du fragen?
Wahrscheinlich, dass du es anders wirst du
reden. Ja. Damit du besser sehen kannst, oder?
Angenehm ist, den Pfarrer zu sprechen. Aber ich auch nur immer am Land in der
Umfeld. Aha. Er soll ein Bürotext. Das ist eine interessante Frage. Weil letztendlich, wir im Krishna bewusst sein, wir wollen eine, schon? verschneiden unser Leben, verspüren. Was würden Sie machen? Viele Menschen, denen ich diese Frage gestellt habe, haben sich natürlich erstmal an die Frage gewöhnen müssen. Das ist eine Frage, wie man so schön sagt, die aus heiterem Himmel gestellt ist. Das ist auch beabsichtigt, dieser gewisse lähmende Überraschungseffekt. Es wurde eine Antwort gegeben, die tatsächlich die Antwort von Vivotis ist. Das war die Antwort von Jürgen. Ich würde darum bitten, im hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein. Doch ich glaube, dass diese Antwort ein bisschen Erläuterung bedarf. Diese Antwort hat etwas mit einem totalen Konzeptwechsel zu tun. Im normalen materiellen Konzept denkt die bedingte Seele oder hofft sie dann glücklich zu werden, wenn sie Dinge für sich selber bekommt. Ein angenehmer Ort zum Leben vielleicht, ein einigermaßen sicheres Dasein, Freunde, mit denen sie sich austauschen kann, genügend zu essen und genügend Annehmlichkeiten im Leben. Das sind so die, gibt so, jeder von uns hat so Grundbedürfnisse als bediente Seele, die er mitbringt. Bedürfnisse nach Nahrung, nach Schlaf, nach einem gewissen Grad, Anerkennung und so weiter und so fort. Und in unserer westlichen Kultur ist es meistens so, dass Gott mit diesen Bedürfnissen geht mit diesen Bedürfnissen auf ihn zu. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name und gib mir Brot. Das geht also ziemlich schnell so da. Zu den sachlichen Dingen. In der theologischen Auslegung wird mit dem untertäglichen Brot, die von heute gesagt, das sind alle Bedürfnisse des Menschen gemeint, die man von Gott bekommen will. Im Urteilleben jedoch ändert man dieses Konzept schlagartig, und der Grund wird hier in diesem Text angegeben, die Basis dafür. Und zwar heißt es, genauso wie man den Körper automatisch versorgen kann, indem man den Magennahrung gibt, und genauso wie man alle Blätter am Baum mit Wasser versorgt, indem man die Wurzelsuppe gibt, so werden auch Sarva, das ist Wort, das gebraucht ist, Sanskrit, alle Wesen, in der Übersetzung, die höheren Wesen erwähnt, die Halbgötter, in diesem Wort Sarva sind jedoch auch Menschen. Die ganze Schöpfung oder alle Geschöpfe, wenn man so will, mit einbezogen, all die werden automatisch versorgt. Auch man selbst. Es gab einmal eine Revolution, die in einer der Upanishaden beschrieben werden. Diese Revolution breitete sich auf alle Teile des Körpers aus. Die Füße traten in Streik, die Hände, sogar der Kopf streikten, denn ihm war es nicht mehr recht, dass der Magen, der einfach faul in der Mitte des Körpers lag, alle Nahrung bekam, dass er alle Bemühungen dahin ging, genügend Nahrungsmittel zu besorgen für den Magen und so streikten sie, bis schließlich eines Tages die Hand im Brot brach. Und versuchte die Getreidekörner hinter sich einzuverleiben. Die Füße sagten, was machst du da? Wir sind auf Streik hier. Ja, keine Angst, ich gibt nicht so Magen. Ich will das selber essen, ich fühle mich so wahnsinnig schwach. Ach, dann die Füße und die Beine. Also wir können uns gar nicht mehr bewegen, so schwach sind wir. Und das Gehirn meldet sich zu Wort und sagt, obwohl wir uns ganz von der Nahrung zurückziehen, alles, woran wir denken können, ist Essen, 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 Ham, Ham, Ham. Ja, sagte daraufhin der Magen mit einem deutlich zu vernehmenden Knurren. Ihr müsst mir die Nahrung geben, dann werdet ihr automatisch auch versorgt. Das ist also das, das man nennt das in deutscher Sprache Paradigmawechsel. Das direkt eine andere und sich selber zu versorgen, geht man zur Wurzel allen Daseins, zu Krishna. Und dadurch, dass man zu dieser Wurzel hingeht, werden alle Notwendigkeiten versorgt. Das ist jetzt etwas, was ein unglaublicher Knalleffekt von unserem Seminar ist. Der Knalleffekt. Wir müssen Krishna zufriedenstellen. Das ist ja was daraus folgt. Wir haben, seht mal, alle, die wir hier haben, sind ein Bündel von Bedürfnissen. Wir müssen das essen. Unser Körper will fortbewegt werden, will geduscht sein. Und all die kleinen psychologischen Bedürfnisse, die hier unter dem Großgehirnrinde herumrudeln, der Mensch hat, die wollen alle zufriedengestellt werden. Was die Philosophie des Krishna-Bewusstseins aussagt, ist ja, versuch das nicht, unabhängig von Krishna zu tun. Diene Krishna und dann wird alles versorgt. Das ist ja, was in diesem Revolutionsbeispiel gegeben wird. Das ist nicht so. Seht ihr, die eingereichten Tiefe dieser Behauptung auf das Leben eines Menschen im 20. Jahrhundert. Können wir das wenigstens erkennen? Das bedeutet, dass in der Schlussfolgerung, wir brauchen uns besonders nicht nur um uns selber kümmern, sondern erstmal als Krishna. Um Krishna zu tun. Das ist praktisch die Antithese zu dem, was Radis ja zu unserer Aufrüstung gesagt hat. Er hat sich hier als eine gewöhnliche Seele hingestellt. Obwohl er das nicht ist. So. Um jetzt diesen Punkt ein wenig zu etablieren, müssen wir, finde ich, ein bisschen mehr hören über Krishna, um dieses Vertrauen zu entwickeln und tatsächlich von uns ab und auf Krishna zu bewegen. Das ist nämlich eine unglaubliche Sache. Wir müssen also sehen, ist Krishna qualifiziert, in den Mittelpunkt gestellt zu werden? Das ist die Frage. Mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Kann Krishna tatsächlich mit Berechtigung sagen, wie er es ja tut, gib alle unsere Pflichten auf und diene einfach mir? Kann letztlich das halten, sozusagen? Ist Krishna Gott? Ich kann mich deutlich daran erinnern, vor vielleicht 7 Jahren war ich mit einem Politiker und war ein interessantes Treffen, hieß das Kommune-Treffen Stettenfeld. Da waren alle Gesellschaften in der Gesellschaft vertreten und Rudi war da, Rudi Baro, Rudolf Baro. Und andere schlaue Frau. Da habe ich eine Leitungsbieter getroffen und so weiter. Und wir waren da alle so zusammen und überlegten uns, was kann der Mittelpunkt einer erfolgreichen Gesellschaft sein? Ja, manche sagten, also wir müssen das Privateigentum abschaffen. Jedem gehört alles und alles gehört jedem. Der andere sagten also, eine besser verstandene Demokratie, wo jeder am Entscheidungsprozess direkt damit beteiligt ist, sei es im Auge nicht der Fall ist. Und so gab es viele Möglichkeiten. Und ich sagte, wir müssen Krishna in den Mittelpunkt stellen. Dann geht das, das ist eine bessere Gesellschaft. Und sofort kamen die Fragen, also, ja, was soll ich denn da verändern? Einfach praktisch. Und der erste Punkt, den ich damals machte, heute fangen wir an, Punkt 1. Alle Menschen sind bereits verbunden durch Krishna. Wir hier alle haben sitzen uns gegenüber in unterschiedlichen Körpern. Manche sind jung, manche Körper sind müde, noch weil wir uns die Nacht gestern mit Kultur um die Ohren geschlagen haben. Kultur genießen. weil sie sind ganz am Matte, die Hardcore und Risanga, können wir nicht als Gitarristen beim Hardcore verwenden. Klassisch musizieren. Manche sind denken dies, also der Gitarrist. Aber wir sind alle verbunden durch Krishna. Gestern fiel mir das so schön auf, wisst ihr noch, mit der ganzen diese kleine, glückliche Szene. Wir gingen also zum Theater hin und kamen bei Frau Schmidt vorbei. Und dann wurde an die Tür von Frau Schmidt geklopft. Und wir lügen dann Frau Schmidt ein zum Theater gekommen. Und Frau Schmidt war total begeistert. Theater? Und ich würde auch gerne kommen, nur heute gerade, ich glaube, Sie haben mich gerade gestern besucht, ja? Ja, und wir sehen auch, wie die Devotees, obwohl sie so ungewöhnliche oder unterschiedliche Arten von Menschen sind, auch mit Frau Schmidt, die also das ostdeutsche Großbürgertum verfährt. Frau Schmidt kann mit uns auskommen. Und wir kommen mit Frau Schmidt aus. Bei der Bier-Serie war Frau Schmidt dabei. Ja. 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 Also mir fiel das so auf. Da ging dann unsere talentierte Musiker von der erfolgreichen Tanzband El Dopa vorbei und luden Frau Schmidt ein. Nicht? Diese Konstellation wäre nicht möglich gewesen, im weltlichen Leben. Ist es nicht so? Das denkt man nicht an Frau Schmidt. Und Frau Schmidt würde mir sich gar nicht unter solche Leute trauen. das war so ein erquickliches Detail in meinem gestrigen Erleben des Tages. Nicht Tageserlebnis. Das ist einfach, wie die Modi eine klare Verbindung spüren. Und die Grenzen, die auf nationaler Ebene bestehen, abbauen können. Und das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Gesellschaft. Das ist möglich, indem wir denjenigen, auf den wir uns alle beziehen, in den Mittelpunkt stellen. Ja. Prabhupada hat einmal ein Beispiel gegeben, was geschieht, wenn man Krishna in den Mittelpunkt stellt. Er gab das Beispiel von, wenn man Steine in einen See wirft. Jeder dieser Steine wird sich ausbreitende Wellenkreise bilden um sich, die sich irgendwann mal überlappen, sodass es zu Tumult kommt. Wenn wir jedoch die Steine in ein Zentrum werfen, so wird sich die Kreise konzentrisch und harmonisch ausbreiten und sie werden auch niemals überlappen. So ist es auch, wenn man Krishna in den Mittelpunkt stellt. Das war auch damals auch vorstellend, das ist meine These. Wir werden die Interessenkreise, die wir als Menschen ziehen werden, alle um Krishna ziehen. Und somit werden sie sich nicht überlappen. Zum Beispiel, wenn Priya Krishna und ich im gleichen Zimmer schlafen und Priya Krishna will das Licht anhaben, weil er lesen will, und ich will das Licht aushaben, weil ich schlafen will, da sind hier zwei verschiedene Interessenkreise, die sich überlaufen. Wenn wir jetzt aber ein Zentrum haben zwischen uns, das wir beide akzeptieren, dann wird das nicht sein. Dann werden wir sagen, okay, jetzt wollen wir mal sehen, was ist das Beste für Krishna. Was ist das Beste im Krishna-Bewusstsein zu tun? Und wir werden dann zu irgendwelchen Lösungen kommen. Ich würde vielleicht mit Priya Krishna sagen, Priya Krishna, das Beste ist, wenn wir jetzt ins Bett gehen, damit wir morgen früh aufstehen und zum Mangeladen kommen. Priya Krishna sagt, das ist vielleicht das Beste für dich, aber ich habe heute 2,5 Stunden Nachrast genommen. Ich bin noch überhaupt nicht müde. Und ich muss unbedingt jetzt noch, damit mich die Erscheinungsweise der Unwissenheit nicht völlig kriegt, ein bisschen lesen. Oh ja, sagte ich. Ich sehe also, du willst mich nicht tyrannisieren mit deiner Lichtorgelei. mit der Licht angelegt. Das ist schon mal ganz wunderbar, wie das zu verstehen. Also lass uns mal sehen, wie wir das lösen können. Ja! Und dann, wir machen es so, ich lege mir eine saubere Socke auf die. Und du liest das ganz laut einfach nur leise vor dich hin. Also, wenn es ein Ziel Krishna bewusst, dann öffnen sich die Ebenen der Wissenschaft. Ich habe jetzt mal was ganz Praktisches aus dem Alltag gesagt. Man könnte natürlich ganz andere Dinge geben, wenn jetzt, sagen wir mal, in Jugoslawien, die Bosnier an die Serben prallen und umgekehrt, könnte man einfach einen gemeinsamen Mittelpunkt etablieren und dann würde das Aneinanderprallen schon aufhören. Dann würden sich die Interessenkreise, die da sein mögen, so ergeben können, dass es keine Konflikte gibt. Man hat ein gemeinsames Ziel. Und ein gemeinsames. So, nun müssen wir jedoch fragen, okay, nachdem wir theoretisch verstanden haben, dass es gut ist, ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsames Zentrum zu haben, wieso können wir Krishna diesen Platz zugesehen? Warum ist Krishna Gott? Was sind überhaupt die verschiedenen Qualifikationen für Gott? Was fällt euch dazu ein?
Absolut.
Was heißt das? Das einfache Wort.
Alles fassend.
Ja, stimmt. Das heißt das.
Unbedingt.
Er ist allwissend. Dann weiß er auch, dass du nach Weihnachtsseminar gekommen bist.
Ja.
Alle. Ja.
Ja. Der schafft alle Dinge.
Er schafft alle Dinge.
Er hat alle Föhn.
Das ist denn das?
Der Reichste, der Schönste, der Weiste, diese Föhn.
Ja.
Das ist auch der Arm.
Er ist bereits überall gegenwärtig.
Er ist ewig glücklich. Ist individuell.
Sehr individuell. Das wollen wir mal sehen. weil ich der Spitze zum Herrn wäre, nicht allein wäre.
Er ist immer von Vorgewalten.
Well, Martin, we have not heard from you.
It's not a little phone, yeah. What do you think about it? We come back to you a little later.
That's
not me to God. And he shrinks the Father. Von der Martin ist eine Malerin. Sie ist eine Malerin.
Er ist die Zeit.
Er ist die Zeit.
Er ist ohne Anfang, ohne Ende.
Er ist ohne Anfang, er ist ohne Ende. Ich sage immer für die Kassettenhörende Nachwelt. Gut. Wir haben jetzt einige Sachen zusammen. Ich möchte mich sehr bedanken. Ich glaube, es wird nachher sehr zufrieden gewesen, eure Verherrlichung zu hören. Nach den Sanskrit-Schriften wird Krishna als Bhagavan bezeichnet. Bhagavan heißt so viel wie Füllen oder herrliche Dinge und Bhagavan der besitzt. Also nicht zu verwechseln mit dem großgekleideten, der an einer Rattengiftung gestorben ist. Da gab es mal so jemand, der nannte sich auch Bhagavan. Es gibt da sechs verschiedene Opulenzen, die erwähnt werden. Zunächst einmal, er besitzt alle Reichtümer. Ein Teil dieser Opulenzen hat Krishna in diesem, während seines Aufenthaltes auf der Erde gezeigt. Er hatte nämlich in Dwarka eine Stadt bauen lassen, mitten im Ozean, über 16.108 Paläste gab. 16.108 in einer Stadt, ja. Ganz schön.
In Kudern, ja.
Diese Paläste waren von einer unendlichen Größe. Man konnte nicht die Grenzen dieser Paläste finden. Es waren riesige Paläste. In diesen Palästen lebte Krishna mit seinen 16.108 Formen. Er war täglich dort anwesend. Ihr könnt noch heute, wenn ihr in Dwarka seid, mit einem Schiff in den Ozean fahren. Das möchte ich überhaupt jedem empfehlen. Eine ganz interessante Fahrt. Da waren immer Delfine auf dem Dorf. Riesige Delfine habe ich gesehen. Die sind dann auch mal, wenn man Kehrer macht, auf den Schwanz geflossen, wie Flippers, die Riesen, die Flipper. Dann geht man auf diese fast mystische Insel, die noch ein bisschen eine kleine Inselgruppe bildet, die von der gewaltigen Insel von Krishna übrig geblieben ist. Das ist nämlich Bhedwaraka, das kleine Dwaraka. Und wenn man diese Insel betritt, wird einem sehr, sehr klar, dass diese Paläste wohl gewesen sind. Und diese gewaltigen Strukturen. Man kann sich auch an den Ozean niederlassen und Dwaraka in Richtung Meer schauen. Und man sieht dann, sehr auch viele haben es schon erfahren, hat Ahnung von diesen gewaltigen Paletten, die da plötzlich in einer feinen Form Christus Jesus auftaucht, dieser Christus dort. So, Krishna hatte diese 6.108 Paläste, in denen er sich auch aufhielt. Und die waren so wunderbar, dass die Halbgötter kamen von den höheren Planeten, um Krishna dort zu besuchen. Die zweite Eigenschaft von Krishna ist, dass er alle Kraft besitzt. Krishna, Kraft ist wahrlich unwiderstehlich. Auch als er hier erschien, tötete er, als er noch ein kleiner Leuchtling war, die 12 Meilen große Hexe Sutana. Einfach indem er ihr zusammen mit der Milch die Lebenskraft aufstellt. Krishnas Macht jedoch und auch Krishnas Reichtum beschränkt sich natürlich nicht auf das, auf seine Spiele hier auf der Erde. Krishna erhält in seiner kosmischen Form die gesamten Planeten ungefähr so, wie Perlen, die auf einer Schnur erhalten werden und getragen werden. So ruht alles, was wir sehen, auf Krishnas unzähligen Kräften. Nicht alles, was wir sehen können, beruht auf der enormen Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Krishna ist auch sehr, sehr schön. Krishnas Schönheit ist einfach unvorstellbar. So groß ist diese Schönheit, dass Lakshmi Devi, die mit Narayan, das ist eine vierarmige Form Gottes auf den zwei Kunta-Planeten, Lakshmi, die sehr keusch ist, begibt sich in den Wald von Vrindavan und vollführt dort Entsagungen, nur um mit Krishna zusammen zu sein. Diese Schönheit Krishna ist so stark, dass er selber erstaunt wird. Wenn er sein Spiegelbild in Diamanten sieht, so wird er so angezogen von diesem Spiegelbild, dass er sich wünscht, mit dieser großen Schönheit, schönen Persönlichkeit zusammen zu sein. Obwohl er selber ist, wird er verwirrt von seiner eigenen Schönheit. Krishnas Ruhm ist ebenfalls auch sehr groß. Krishnas Ruhm ist verbreitet um das ganze Universum. Natürlich gibt es immer wieder Dämonen, deren Gehirn von ihrer atheistischen Einstellung verbrannt ist. Doch Krishna wird an und für sich über das ganze Universum verehrt. Es gab einmal einen Atheisten, der das in Frage stellte. Dieser Atheist hieß Pondraka. Er hatte sich neben seinen zwei Armen noch so eine Armvorrichtung an den Rücken montiert. Und forderte Krishna auf zu einem Kampf. Also ich möchte dich sofort bitten, auf deine zwei überflüssigen Arme zu verzichten. Krishna spielt in seiner vierarmigen Form. Er war also eins geworden mit der Montagevorrichtung auf den Rücken in seiner Vorstellung. Und dann sagte er uns eines noch: Du hast hier das Zustand Chakra, aber eigentlich gehört mir das. Ich bin Pondraka, die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes. Ich bin Vasudev. Ich bin alldurchdringend. Wisst ihr überhaupt, wie er auf diese Idee gekommen war?
Spekulation.
Er hatte diese Spekulation erfasst, weil er von dummen Menschen verehrt wurde. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, wenn man verehrt wird, kann man manchmal die Verhältnismäßigkeit verlieren. Man verliert vielleicht die Sicht von der Wahrheit. Deswegen ist im Weichnerertum ist es nicht gut, wenn uns jemand rühmt. Das passt nicht gut. Das ist nicht gut für die eigene soziale Entwicklung.
Ich möchte euch mal,
könnt euch das immer antun, einfach mal für einen Tag in eine Rolle zu sein, wo man immer fällt. Erst der Sinn wird dann singen, Jaya Messes, Jaya Messes. Jeder Fan von Mattes auf dem Boden, den können wir ja mal machen einmal. Und du kannst dann sagen, wie du dich fühlst, vielleicht erst mal unangenehm. Und dann, wenn du denkst, ja eigentlich haben sie ganz recht, ich bin. Ganz genau. Ganz genau so ist das. Erstmal beginnt man sich zu identifizieren mit dem und dann kommt man einen Tag drauf. Denkst du, ich bin eine elende, gefallene Seele. Nicht doch ist es. Aber durch die Übung zu entkommen. Viele berühmte Leute haben ernsthafte Probleme damit, weil es in die Idee das reinprojiziert wird, das nicht der Fall ist. Und das war auch das existenzielle Problem von Kodraka. Der glaubte, er sei Gott und glaubte, er müsse das verteidigen. Und völlig aus Unverhältnissen, in die Unverhältnismäßigkeit geraten. Doch als Krishna dann vor ihm stand, sagte er zu Krishna, also ich habe nur eins noch nicht, das Sudarshan Chakra. Gib jetzt bitte dein Sudarshan Chakra auf. Das Feuer. Das stärker brennt als tausende von Sonnen. Und Krishna lächelte, sagte, gerne gebe ich das auf, aber es wird zu mir kommen, nachdem es in deiner Richtung geflogen ist. Und somit mit einem sauberen Schnitt wurde der Kopf von Kundraka wiederum, hier mögen wir jetzt denken, und das war meine erste Reaktion, als ich diese Krishna-Lila hörte, wo Krishna den Boden stößt, der Kuhn sagte, ein blutrünstiger Gott aus dem Alten Testament begegnet mit uns hier auf einer Flöte spielen, in den Seiten des Bhagavad haben. So war meine erste Reaktion. Also, nachdem ich gerade mich vor dem, von der Bourgeoisie-Vorstellung eines der Spieler, was er gelöst hatte, war ein bisschen wrong, sozusagen. Ein rechter Gott, das war einfach, was ich nicht verdauen wollte im weltlichen Dasein. Weil ich auch anders lebte, als ich hatte nicht gemeint. So, der Punkt ist hier, dass Krishna auch seinen Feinden, die er tötet, Befreiung gewährt. Das ist nicht ein Töten aus Hass heraus. Das ist auch nicht ein Töten mit mörderischen Interessen, im Kriminalgericht also gelassen werden. Nein, wenn Krishna Dämonen tötet, erlöst er sie von ihrer dämonischen Mentalität. Er befreit sie und gewährt ihnen einen neuen, nicht so sündhaften Körper, sodass sie nicht gezwungen sind, nach dämonischen Verhaltensmustern ihr Leben zu ruinieren. Das muss man sich gewähren. Also vorstellen, muss man sich sehen. So, der nächste Punkt ist, Krishna weiß alles. Krishna sprach die Bhagavad Gita, seine allwissende Natur ist, dass Krishna die Bhagavad Gita sprach, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und alles Wissen, was es geben kann, ist in dieser Seite der Bhagavad Gita drinnen steht. Das war eine Eigenkomposition. Weiß, dass Krishna die Bhagavad Gita auswendig gelernt hat. Und dann war, so wie wir das vielleicht machen können, gibt die Bodhis in unserer Bewegung, die können die ganze Gita in Sanskrit runtersagen. Aber das war seine Eigenkomposition. Da sprach er so aus dem Moment heraus. Er hat sie schon einmal gesagt, in etwas anderer Form. Ja, den Sonnengott. Aber jetzt sprach er es aus dem Moment heraus. Stell dir das mal vor. Alles ist das. Krishna weilt in jedem Herzen und kennt Wünsche von uns, die wir selbst noch nicht mal kennen. Krishna sieht jedoch die Ernsthaftigkeit von uns. Und wenn wir uns mehr ihm wünschen als unsere verschiedenen kleinen Nebenwünsche, ist Krishna uns nur die Wünsche erfüllen, die förderlich sind für unser spirituelles Leben. Und als letztes möchte ich auch einen Aspekt oder Krishna ist an dieser Welt nicht interessiert. Er ist losgelöst von ihr. Er hat nichts mit dem Wissen und Wandeln der Menschen zu tun. Seine Loslösung wird zum Beispiel uns bewusst im Rasa tanzen, als er mit seiner Flöte die schönsten Mädchen im Universum rief. Derzeit schickte er dann die Gopis wieder nach Hause und sagte, danke, dass ihr gekommen seid, aber es ist nicht der rechte Zeitpunkt beim Rasa tanzen. Mit Krishna ist sehr losgelöst von allem. Krishna ist in der spirituellen Dimension in ewigen ganzen Teilen Spielen beschäftigt und er wartet auf uns, dass wir uns ihm zuwenden. Er ist sehr losgelöst. Das heißt jedoch nicht, dass Krishna nicht barmherzig ist, oder sagen wir mal, nicht an uns interessiert. Ich finde, das ist ganz wichtig zu bemerken. Und Krishna ist mehr daran interessiert, dass wir zu ihm zurückgehen, als wir es sind, zu ihm zurückzukehren. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl Krishna losgelöst ist, ist er an uns doch wieder interessiert. Ja. Das sind einige von den, das waren die sechs Eigenschaften Krishna, die ich kurz erzählen wollte. Ich möchte dem noch einige andere zufügen. Oder ich möchte noch einen Schlussstrich machen. Das bedeutet, wenn wir hören, wie Krishna, dass Krishna tatsächlich Gott ist, dass wir eine Art, sagen wir mal, Inspiration daraus schöpfen können und ihm ganz und gar hinzugeben. Vaishnavas oder ein geweihter Krishna zu werden, ist nicht, sagen wir mal, einfach nur eine Luxusbeschäftigung von solchen, die an Indien interessiert sind oder mystische Sachen. Ein Vaishnava Krishna zu werden, ist die höchst ehrenvolle Situation eines Lebewesens. Im spirituellen Dasein, was den viel größeren Teil der Gesamtdasein ausmacht, ist jeder ein Vaishnava. Kein Vaishnava zu sein, ist ein Skandal. Nicht okay. Zeug von Unwissenheit. Da wir aber in der materiellen Welt sind, das ist hier diese kleine Gefängnisabteilung der Schöpfung. Ein Devotee Krishna manchmal angesehen und man sagt, ach ja, du bist ja Mitglied einer Sekte, du arme Spatte, Müllgeschädigtes, großes Kind, und so weiter. Das wird für manchmal behauptet. Aber wir können uns ganz sicher sein, nein, sagen wir. Du musst verstehen, wer Krishna ist. Du weißt nicht, dass von Krishna alle Universen ausgeht. Du weißt nicht, dass Krishna alles erhält. Du weißt nicht, dass Krishna in der Religion verehrt wird, über das ganze Universum. Manche nennen ihn Brahman, die unvergängliche Energie, wie ist der Gott der Physiker. So taucht er auf als Gott der Physiker. Manche sprechen von ihm als die innere Stimme, den Lenker, den unsichtbaren Beobachter. Das ist alles Krishna. Deswegen sollte man mit großer Sicherheit sein Krishna-Bewusstsein in die Welt, erstmal ins Herz tragen und von da wird es in die Welt hinein Stein und Schnee. Menschen, die aufgrund dieses dunklen Zeitalters ihre Sicht verloren haben, einen Weg weisen können. So, ich möchte mich sehr bedanken für euch, vor allem bei euch, dass ihr so geduldig dieser Vorlesung zugehört habt. Ich hoffe, dass ich euch einfach, dass ihr euch geholfen hat, eine neue Art Perspektive Krishna gegenüber zu bringen und zu entwickeln. Wir sollten verstehen, wir sollten versuchen, während unserer Tätigkeiten mehr an Krishna zu denken. Hier zum Beispiel, unser Radisch der Anfrau hat gesagt, er würde Krishna bitten, das Regen, den Regen aufzuhalten. Radisch der Anfrau findet den Regen als störend, mit anderen Worten. Aber man kann auch, Radisch der Anfrau hat das getan, um mir ein Schlüsselwort zu geben. Man kann aber auch selbst im Regen Krishna sehen. Kann sehen, dass da all die kosmischen Vorgänge, die entstehen, unter seiner Kontrolle hat, alles unter seiner Auerhinterzache, wenn es in seinem Kreislauf geht. Man kann manchen verstehen, dass Krishna der Geschmack im Wasser ist. Es kann so Krishna wahrnehmen. Und man kann sehen, wenn jetzt an diesem Tag ein Mikrofon seine Rede gibt, mit den leeren Versprechen an die Ostdeutschen, dass Krishna in Form des Regens ein Mikrofon vom Regen erfolgt wäscht. Also, ich wollte damit keine politische Aussage machen, sondern. Wir können. Hinter allem Krishna. Wir sollten das praktizieren in unserem Leben. Prabhupada gab einmal das Beispiel, was sehr faszinierend ist, von der indischen Frau. Die indischen Frauen tragen manchmal auf ihrem Kopf, wollte ich sagen, zu drei Wasserkrüge, die umeinander gestellt sind. Und wenn ihr sie sieht, die sind da. Die denken immer an diese Wasserkrüge, obwohl sie so viele andere Dinge tun. Sie säugen ihr Kind mit der linken Hand, mit der rechten Hand, sprechen sie über den neuesten Klatsch und so weiter und so fort. Aber sind sich immer bewusst über diesen Wasserkrug. Wenn sie es nämlich nicht mehr wissen, dann werden sie verschnappt. So ist auch der Devotee in dieser Welt. Sollte immer, obwohl er so viele andere Dinge tut, nicht Krishna vergessen. Das ist möglich, das muss man trainieren. Mit Krishna dort. Ich zum Beispiel versuche mir vorzustellen, was Krishna wohl gerade macht. Okay. Durch. Jetzt ist es. 9 Uhr. Und diese Zeit sitzt Krishna noch irgendwo in Vrindavan und meditiert auf einer Kette aus Diamanten über die Namen Radha. Und dann wird er gerufen und kommt und ist, was war noch? Frische. Das ist die Kopfrolle. Und sehen wir, kommt. Und Srimati Radha. Ja, morgen wird sie auch schon hin. Und Srimati Radha. Srimati Radha. Ja. Darauf geht Krishna dahin. Und dann wird es bei der Zeit, dass er die Kühe rausbringt aus dem Dorf. Und dann kommen die ganzen Bewohner des Dorfes in Garten, bis an den Dorf ganz hin, weil sie sich nicht von ihm trennen wollen. Und schließlich sagt Krishna zum Mutter Yashoda, Nanda Maharaj, also bleib ruhig, ich komme ja zurück. So nacheinander schauen. Und wir schicken dann die ganze Zeit Boten hin, um zu sehen, ob es Krishna gut geht. Oder aber er ist nicht schlau. Die Boten kommt, es geht ihm gut. Aber du solltest vielleicht Wissen entwickeln und Reinheit, dass du dich entwickeln mit großer Erkenntnis, dass du das langsam ein bisschen abzulegen kannst, auf eine höhere Stufe führen kannst. Ja. Gut. Qualität war gut.
Ich würde mal sagen, vielleicht hat Krishna hat noch eine Liste für das Speicherseminar.
Eine Liste? Eine Liste?
Und wer sich da eintragen will, wer auch kommen
will. Oh, das ist fair. Du meinst das zweite Ferienlager. Oh ja. Gut. Wir haben jetzt die Frage. Ich glaube, das ist alles klar.
Ja.
Jetzt müssen wir einfach zur Schnellrohr bleiben. Ja. Ja. Ich möchte euch noch alle einladen zu einem zu dem Schweizer Ferienlager. Das ist das Beste vom Besten. Da sind wir eine Woche in allerschönster Gegend. Auf unserer Neufahrt in Dole. Das liegt in einem schönen Pinienwald. Ein schönes Jugendstilschlösschen. Und da haben wir fantastische Seminarbeiträge mit vielen Niveaus. Theater wird wieder dabei sein, Workshops. Da kann man alles lernen, von Astrologie bis hin zu richtig Chancen. Kochen, alles was man eigentlich braucht für sein größeres Leben, da leben wir halt eine Woche zusammen. Lässt sich noch dazu sagen, was ist noch geplant für dieses Jahr?
Wenn ich dazu
ankomme. Ich bin da schon seit 6 Jahren oder so, dann machen wir das immer, weil es so begeistert ist. Was ist es?
Am 7. bis zum 14. August.
Ja. Ja. In Frankreich. In der Nähe von Basel.
Wir wollen das praktisch machen, das Zettel. Wenn wir nicht in die Leute gleich eintragen, die kommen wollen?
Vielleicht besser, wenn man sich einschaltet, bevor man über das Zahlen nimmt, weil nachher gehen ja viele schon weg und vielleicht würde man nicht vergessen, oder?
Ja. Das wird ja so gut, und darum ist das oben jetzt das Verteilen. Gut, lass uns hier mal ein Ende finden. Ja, mit dem Foto, jetzt noch das Gruppenfoto.